Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und heute haben wir eine ganz spezielle Ausgabe für euch. Vor 25 Jahren gab es ein schicksalhaftes Wochenende in Imola. Der große Preis von San Marino überschattet von Unfällen, Rubens Barrichello im freien Training und den beiden tödlichen Unfällen von Roland Ratzenberger am Qualifikationssamstag und Ayrton Senna am Sonntag. Und heute wollen wir uns einer Person widmen, die in der Berichterstattung doch ein bisschen zu selten vorkommt, nämlich Roland Ratzenberger. Und dafür haben wir zwei wunderbare Gäste eingeladen. Wir, das sind meine Wenigkeit und der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin.
Wen haben wir denn eingeladen?
Ja, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute zwei, wahrscheinlich die zwei Menschen haben, die sich in den vergangenen Wochen am intensivsten mit dem Roland auseinandergesetzt haben, nämlich zum einen sein Vater, den Rudi Ratzenberger. Herr Ratzenberger, herzlichen Dank, das freut mich ganz besonders.
Ja, danke.
Und zum anderen den Peter Lewey, der einen wunderbaren Film über Roland Ratzenberger gemacht hat, den seit heute auf Amazon Prime verfügbar gibt. Über den werden wir dann auch später noch reden. Ich würde aber gern anfangen mit dem Rudi Ratzenberger. Herr Ratzenberger, für uns alle ist der Roland quasi eine Legende der Formel 1, nämlich als Teil dieses Imola-Wochenendes, dieses tragischen Imola-Wochenendes. Er ist jemand, der jeden von uns bis zu einem gewissen Grad vertraut ist, aus Büchern, aus dem Internet, aus dem Fernsehen. Für Sie ist das anders, für Sie ist der Roland der Sohn. Wie schwer ist an einem Tag wie heute, wo man dann auch erinnert wird, in Podcasts wie diesem wieder dran, wie schwer fällt da das Aufstehen sozusagen für Sie?
Ja, ich muss ehrlich sagen, nachdem das ja jetzt schon 25 Jahre ist, fällt mir das Aufstehen überhaupt nicht schwer. Heute war es ein bisschen deswegen, weil es sehr lang im Hangar 7 gedauert hat.
Vielleicht kurz zur Erklärung, da war gestern die Aufzeichnung mit dem Thema Roland und Ayrton Senna, ja. Josef Leberer, Ihnen als Gast Gerhard Kundlik auch.
Genau, wir waren eben mit dem Leberer, mit dem Kultat und mit Wendlinger, alle die und Kundschick natürlich, alle Leute, die ich sehr gut kenne, beisammen. Und das hat ein bisschen länger gedauert, weil der liebe Joe Leberer auch noch seinen 60. gleich gefeiert hat, wie die Uhr nach 12 geschlagen hat.
Okay, das heißt, Sie haben einmal das Wort mir gegenüber verwendet. Sie sehen das heute sachlich inzwischen, wo Zeit drüber gewachsen ist.
Ja, ich habe das schon öfters gesagt. Ich habe in meiner Arbeitspraxis als in der Pensionsversicherung ja genug traurige Erlebnisse gehabt, beziehungsweise Fälle gehabt mit Witwen und so weiter. Also ist für mich der Tod eine sachliche Sage.
Ja. Frage. Herr Ratzenberger, wir beide haben im Jahr 2015 schon einmal ein längeres Interview geführt. Teile davon sprechen wir jetzt noch einmal durch. Vielleicht fangen wir dabei an, dass Sie uns noch einmal erzählen, wie Sie diesen 30. April 1994 erlebt haben und wo.
Ja, erlebt habe ich ihn im Bett, weil wir von Mexiko zurückgekommen sind. Und ich war ein bisschen müde. Und wir hatten in unserem Haus die Möglichkeit, den Fernseher vom Esszimmer in das Schlafzimmer zu drehen. Und da habe ich mich ins Bett gelegt und habe nichts ahnend mehr oder weniger Eurosport auf Englisch gesehen. Es hat ja noch keine deutsche Sache gegeben. Und da sehe ich dann plötzlich den Simtek aus der Kurve kommen und sehe dann den Kopf vom Roland mit dem Wrack mitgehen und da habe ich gewusst, es ist aus.
Ja, das war, Ihr Frau war da, glaube ich, irgendwo in der Küche, haben Sie mir einmal erzählt?
Meine Gattin war in der Küche und ich habe überlegt, ja, wie sage ich das, aber dann ist schon im Radio gekommen und so weiter. Jetzt habe ich sie natürlich dann sagen müssen. was passiert ist.
Wie haben Sie dann eigentlich die traurige Nachricht überbracht bekommen, sozusagen offiziell? Also wer hat Sie angerufen oder war das tatsächlich dann aus dem Fernsehen in einer Nachrichtensendung?
Na, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr erinnern, wer der Erste war, offiziell war das dann erst bei der Verabschiedung in Salzburg, bei dem traditionellen Essen, noch einem Begräbnis bei uns, in Österreich ist es so, da ist dann der Präsident Max Mosley zu mir gekommen, und der ja sehr gut Deutsch spricht, und der hat mir dann geschildert, was passiert ist, ganz offiziell, und auch zum ersten Mal, dass eben das mit den Flügeln passiert ist. Mhm. Und Roland praktisch nur mehr Pilot war, also hilflos, die Mauer gekracht ist.
Mhm. Auf den Grund für den Unfall können wir vielleicht später nochmal zum Sprechen kommen. Peter, ich möchte an dem Punkt dich in die Diskussion reinholen. Du bist mein Jahrgang, 1982 sind wir beide. Das heißt, ich war damals 12, ich erinnere mich noch ganz gut an den Tag. Ich weiß noch, ich habe das Rennen gesehen, meine Eltern waren spazieren und als die zurückgekommen sind, bin ich rausgegangen und habe denen gesagt, der Sender ist tot. Und am Tag davor, Ratzenberger, also ich habe das mit dem Alter von 12 damals überhaupt nicht greifen können, was da eigentlich passiert ist. Wie hast du das damals erlebt, A? Und B, wie ist dann der Bezug zur Familie Ratzenberger entstanden? Weil ich schätze mal, mit 12 wirst du nicht im Paddock mit Imola gewesen sein, vermutlich.
Nee, tatsächlich war ich fast 12, also ich habe Mitte Mai Geburtstag. Und ein Freund der Familie, der bei uns zu Hause zu Besuch war, kam ganz aufgelöst zu uns ins Wohnzimmer, zu uns Kindern und hat gemeint, Mensch, habt ihr diesen Unfall gesehen? In der Formel 1 ist da heute jemand verunglückt, irgend so ein Österreicher, und um Gottes Willen, wie wird denn morgen dann das Rennen sein und was für eine Katastrophe? Mein Bruder und ich, wir haben das natürlich gar nicht realisiert und gar nicht verstanden, was das bedeutet. Es war tatsächlich für mich die erste Formel 1 Saison. Also ich habe das erste Rennen gesehen, das war Brasilien 94. Und und volle Begeisterung, Michael Schumacher, das wusste ich, das ist der damals 25-Jährige, der hat die größten Chancen als erster Deutscher da groß Karriere zu machen und so weiter. Und am nächsten Tag haben wir dann das Rennen natürlich geschaut, die ganze Familie vorm Fernseher, ganz gebannt. Und ich erinnere mich noch ganz gut daran, wie der Senna nach dieser Safety-Car-Phase das Feld angeführt hat und dann seinen Unfall hatte. Und es war damals so geschnitten vom italienischen Fernsehen, dass man nur gesehen hat, wie das Auto wieder zurückgeworfen wurde von der Mauer. Und ich kann mich noch erinnern, wie heute, als ich aufgesprungen bin und gejubelt habe, dass jetzt der Schumacher endlich auf Platz 1 ist, weil der lag damals auf 2. Und dann hat unser Bekannter gesagt, Mensch, wie kannst du da jubeln? Das ist doch ein schlimmer Unfall. Und als 11-Jähriger habe ich das natürlich nicht realisiert. Ja, er ist gegen die Wand gekracht und es sah spektakulär aus. Und ich habe nicht kapiert, was damals da passiert ist. Ich muss aber sagen, nach 25 Jahren, wenn ich heute drüber nachdenke, es ist tatsächlich so, das ist eine Art, es ist eine Art Trauma, die man da erlebt als Kind, weil man hat dann gesehen, wie der Senna aus dem Auto geborgen wurde, wie das Blut auf dem Asphalt lag. Das wurde ja damals alles schamlos übertragen.
Fürchterlich.
Wie beim Roland im Prinzip die Herzmassagen, das wurde alles aus dem Helikopter knallhart in die Bildschirme übertragen. Und mein Bekannter hat damals gesagt, ja, das ist Bindemittel fürs Öl. Der hat versucht, das mir irgendwie auszureden, dass das jetzt Blut ist, weil ein 11-Jähriger sowas zu sehen, und das war wirklich traumatisch. Und dann war man natürlich fasziniert von dieser Formel 1. Man war dann natürlich, Mensch, wer war denn dieser Senna? Ich habe dann recherchiert, angefangen zu recherchieren damals, ja. Also ich meine, es gab kein Internet. Wer war dieser Senna und wieso stirbt er da und es ist schlimm und so weiter und so fort. Naja, und dann war ich eigentlich ja immer schon Fan von Michael Schumacher, habe dann alle Rennen aufgezeichnet, habe damals auch Bilder, Poster, Autogramme gesammelt. Ich war halt Fan von der Formel 1. Und nach 20 Jahren, also 2014, haben dann ein Freund und ich, ein anderer Freund und ich, haben beschlossen, wir müssen da nach Imola fahren. Wir wollen da dabei sein bei dem 20-jährigen, bei dieser Gedenkfeier für Ayrton Senna und für den Roland Ratzenberger. Und da ich dann schon einige Jahre vorher schon immer gefilmt habe, auch hier am Norrisring, quasi mein Heimrennen, immer die DTM verfolgt habe und gefilmt habe, habe ich gedacht, jetzt nehme ich meine Kamera mit und werde da einen kleinen Bericht filmen und das dann zusammenschneiden. Und und ich war aber da noch immer eigentlich wegen Senna vor Ort. Also Senna war halt, ich war auch einer von denen, der nur den Senna kannte. Man wusste, er war dreifacher Weltmeister, er ist am Höhepunkt seiner Karriere gestorben und da wollte ich wegen dem Senna, wollten wir da hin. Und dann war diese Gedenkfeier direkt mit 25.000 Fans, also ich habe sowas auch noch nie erlebt und ich glaube, dass das auch bei uns Nordeuropäern, sage ich mal, nicht so abgelaufen wäre wie in Italien. Die Italiener haben das Herz am rechten Fleck und da waren 25.000 Leute vor dieser Tamburello-Kurve versammelt oder in der Tamburello-Kurve versammelt, wo der Senna eingeschlagen war. Eine Schweigeminute hat es gegeben, also es waren wirklich, wirklich Bilder, die vergisst man auch nicht. Ja, und ich habe gefilmt und man hat während der Schweigeminute nur noch die auslösenden Fotokameras gehört. Ja, und dann filme ich so und der Gerhard Berger ganz in der Nähe, da waren ein paar Rennfahrer, wir konnten ein bisschen in die erste Reihe, weil wir einen Pressepass hatten. Ja, und dann steht plötzlich der Gerhard Berger neben mir, umringt von einem Haufen Journalisten und wird interviewt und fast belagert von den ganzen Italienern, ja, als ehemaliger Ferrari-Fahrer. Ja, und ich stehe da mittendrin im Geschehen und halte die Kamera drauf und plötzlich kommt von der Seite ein älterer Herr und ich habe diesen älteren Herrn sofort erkannt, ja, das war der Rudi Ratzenberger und zwar von einem Formel-1-Vorbericht ein Jahr nach der Imola-Katastrophe. Das war damals RTL und ich habe den Herrn Ratzenberger sofort erkannt und gesagt, das ist doch der von dem Video, der war doch damals ein Jahr danach in der Formel 1 im Fernsehen zu sehen. Ja, und dann standen wir da und der Gerhard Berger stellt den Herrn Ratzenberger der Menge vor und der Menge der Journalisten und sagt, Mensch, vergesst nicht den Roland, weil nur 300 Meter weiter ist ja der Roland verunglückt, also bitte seid so gut, denkt bitte auch an den Roland, weil es sind zwei Leute, die an diesem Wochenende gestorben sind. Und dann standen wir da und ich stand plötzlich neben dem Herrn Ratzenberger und naja, das war das Jahr 2014. Ich glaube, da ging so populär los, diese Selfie-Zeit. Und dann habe ich die Gelegenheit ergriffen, mich vorzustellen, guten Tag zu sagen. Und ich habe gesagt, jetzt wären Sie so nett, könnten wir ein Foto machen, einfach für mein Erinnerungsalbum. Ja. Und ich weiß nicht, der Herr Ratzenberger hat gesagt, Sie sind nicht der Erste, der heute fragt. Ja, und dann haben wir gemeinsam ein Foto gemacht. Und ich habe dann auch den Herrn Ratzenberger noch bis zur Unfallstelle vom Roland begleitet. Und auch da ist mir dann auch jetzt im Nachhinein dann so klar geworden, von den ganzen 25.000 Fans, die beim Senna versammelt waren, waren vielleicht 15 Leute dann auch dann in der Tosa an der Unfallstelle vom Roland. Und jetzt nach meiner Filmarbeit und nach der Recherche und so weiter und so fort ist mir das so bewusst geworden, ja, es gibt diesen Unterschied. Es gibt den dreifachen Weltmeister und es gibt den Roland Ratzenberger. Wenn man es vom Sportlichen her sieht, also nur von der Formel 1, dann wird der Unterschied gemacht. Es gibt den dreifachen Weltmeister, der Magic Senna, und es gibt den Neueinsteiger, der damals eben der Neueinsteiger war. Und finde ich natürlich jetzt, wo ich sehr eng befreundet bin mit den Eltern, natürlich umso trauriger, weil es geht im Prinzip um zwei junge Männer, die fast im gleichen Alter, also ein paar Monate waren sie auseinander, gestorben sind. Und es ist der Verlust der Eltern, der ja wahnsinnig schwer wiegt.
Ja, ja. Das ist übrigens für mich, weil du gerade gesagt hast, junge Männer, für mich war immer, wie soll ich sagen, schräg im Erwachsenwerden, als ich gemerkt habe, für mich war damals Senna, ich war 12, ein alter Mann. Also alter Mann ist jetzt vielleicht übertrieben, aber das war jemand Erwachsener, der im Leben steht. Ja. Und für mich aus meiner 11-12-jährigen Perspektive unfassbar alt. Als ich dann gemerkt habe, zum ersten Mal, ich bin jetzt älter als Senna damals war, als er gestorben war. Das war für mich im Erwachsenwerden ganz, ganz schräg. Aber worauf ihr eigentlich jetzt eher hin wollte, das war jetzt vor 5 Jahren, als ihr beide euch kennengelernt habt, Peter. Wann ist dann die Idee entstanden und wie wurde das konkret? Vielleicht kannst du uns da auf die Reise ein bisschen mitnehmen, wirklich einen Film zu machen.
Genau, das war eigentlich eine schöne Geschichte, weil eben ich hatte eine kleine Reportage zusammengestellt auf DVD über diese 3 Tage und die Eltern vom Roland haben mich dann eingeladen zu sich nach Hause. Und das war natürlich eine sehr besondere Sache für mich. Ja, bei einem ehemaligen Rennfahrer zu Hause, da hat das Herz natürlich geklopft. Und dann sind die in den Keller runter, wo eben Overalls, alte Helme und so weiter noch lagern und aufbewahrt sind. Und ich stand da davor und war total begeistert und plötzlich öffnete Herr Ratzenberger einen alten Schrank, einen alten Bauernschrank. Und da sind drin zum Vorschein gekommen, ich glaube, 150 VHS-Kassetten. Ja? Für die Jungen, die es vielleicht nicht mehr kennen, das sind diese schwarzen großen Kästen, die man in einen Videorekorder einlegt. Ja? Und ich habe diese Dinger gesehen und der Herr Ratzenberger sagt, Mensch, eines Tages werde ich mich mal hinsetzen und diese ganzen alten Videos vom Roland digitalisieren. Naja, dann habe ich kurz nachgedacht und überlegt, eigentlich hast du die Geräte daheim. Du könntest ihm das jetzt anbieten, dass du das wenigstens digitalisierst, damit die Eltern das, mal zu Hause sich in Ruhe mal anschauen. Und dann war der nächste Gedankengang, werden die jetzt jedes einzelne Rennen vom Roland aus Japan anschauen? Wohl eher nicht, ja, weil bei 150 Videokassetten setzt sich keiner da hin und schaut jedes Rennen an. Dann war mein Vorschlag, wie wäre es denn, wenn wir eine Dokumentation erstellen aus all diesen Videokassetten. Und diese Videokassetten habe ich dann alle mit nach Hause genommen und digitalisiert und dann auch mit Interviews, mit O-Tönen quasi einen kleinen ersten Film gemacht, der nur für die Familie war. Ja, und wie es halt so ist, man kommt ins Gespräch, man hat dann Kontakte. Ich habe dann mit Gerhard Berger Interviews gemacht. Ich habe mit ehemaligen Kollegen Karl Wendlinger und so weiter mich auch getroffen. Also das waren tolle Erlebnisse. Ja, und dann kam von irgendeinem Journalisten, ich weiß es nicht mehr genau, kam die Frage, Mensch, wieso machst du sowas nicht für die Öffentlichkeit? Warum bleibst du nicht dran? Schaust, ob du noch mehr Möglichkeiten findest, altes Videomaterial zu beschaffen, Rechte zu bekommen für die Bilder, auch die Leute abzufilmen, also nicht nur die Stimme, sondern wirklich mit Fernsehkamera dahin zu fahren. Ja, und dann haben wir so drüber gesprochen mit den Eltern und haben gesagt, ja, das wäre eigentlich eine schöne Sache, dass eben genau die Leute, die wie ich damals gedacht haben, der Ratzenberger, gut, der ist halt nobody, also da brauchen wir eigentlich, der hat nichts gekonnt wahrscheinlich und deswegen ist er da in die Wand und ist er mit einem Anfängerteam und das war halt der Anfänger. Damit genau die Leute einmal diese Geschichte kennenlernen, die dahinter steckt, diesen harten Weg, den der Roland gegangen ist, die viele Mühe, die er auf sich nehmen musste, um in die Formel 1 zu kommen. Ja, und dann ist das immer weiter so entstanden. Naja, und auch muss ich natürlich sagen, durch die Hilfe von verschiedenen Fotografen, die mir Fotos dann zur Verfügung gestellt haben, ob das der Salzburger, der Joshi Meyerhofer war oder das hatten, die mir dann gesagt haben, Mensch, das ist eine tolle Geschichte, nimm doch unsere Bilder. Ja, und dann muss ich mich natürlich auch bedanken für die Unterstützung der Journalisten, ja, allen voran dem lieben Christian Nimmervoll, der auch mir geholfen hat, ja, hier Kontakte zu knüpfen und
schon bei uns.
Auch dem Gerhard Gunschig von der SN, der auch da mit Handynummer mir weitergeholfen hat. Und dann konnte ich diesen Film zumindest mal drehen und realisieren. Und dann war noch die Frage, wo kann ich diesen Film veröffentlichen? Wie bringe ich den Film an den Mann? Und dann habe ich auch durch meine Tätigkeit beim Porsche Carrera Cup habe ich versucht, ja, da auch Kontakte zu knüpfen und bin dann zwei Produzenten gestoßen von RTV, den Oliver Baus und Nico Kuppinger. Und die haben dann gesagt, wir nehmen deinen Film, wir finden den gut, wir stellen den auf Amazon Prime. Und da haben wir eine große Reichweite und viele Leute können diesen Film sehen. Und das war uns, also der Familie Ratzenberger und mir, natürlich wichtig, dass am Schluss nach so vieler Arbeit, nach so viel Arbeit, dann tatsächlich auch wirklich viele Leute diesen Film sehen und diese Geschichte dann vom Roland im Prinzip kennenlernen.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Der Füchsle-Talk. Die Analyse, die Vorschau, der prüfende Blick. Alles zum SC Freiburg mit Sven. Der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de.
Ihr habt mir den Film gestern angeschaut und ich finde, dass eigentlich schon im Titel fast alles drin ist. Also Peter, Kompliment, ich weiß nicht, ob das deine Idee war, aber der lange Weg zum kurzen Glück trifft es meiner Meinung nach Nagel auf den Kopf. Herr Ratzenberger, dieser Titel, der lange Weg zum kurzen Glück, beschreibt der perfekt Rolands Leben im Motorsport, kann man das so sagen?
Ja, das kann man auf kurze Weise sagen. Immerhin war er ja 10 Jahre im Renngeschehen tätig. Er hat ja 1980 angefangen und hat praktisch eben 10 Jahre vorher ist er in fast allen Klassen gefahren, mit Schwerpunkt in Japan. Da war er ja 5 Jahre tätig und hat dort auch gutes Geld verdient, so nebenbei gesagt. Und dass dann die Zeit in der Formel 1 nur 54 Tage gedauert hat, ist natürlich bedauerlich. Aber ich möchte noch persönlich anmerken zu Peter Lewey. Meine Frau führt da ein bisschen Buch und hat festgestellt, dass der Peter Lewey bei uns 36 Mal bereits zu Gast war. Damit sehen Sie die Größe der Aufgabe, die er da zu lösen hatte. Und wir sind natürlich sehr dankbar. Und ich möchte sagen, er gehört fast zur Familie. Und wir kennen auch inzwischen seine Familie. Wir sind wirklich gut befreundet. So weit sogar, dass ich jetzt bemüht bin, dass er als Vertreter der Familie zum Grand Prix nach Barcelona fahren kann, weil ich nicht kann, weil wir auf Urlaub sind in Italien.
Okay. Herr Ratzenberger, wir bleiben aber nur kurz beim Roland erst einmal. Er ist ja irgendwann dann von zu Hause weg, um sich diesen Traum von der Rennfahrerei, und für ihn war es ja eigentlich ganz konkret der Traum von der Formel 1, zu verwirklichen. Jetzt waren Sie, ich glaube damals schon bei der PVA, also bei der Pensionsversicherungsanstalt für unsere deutschen Zuhörer.
LVA in Deutschland.
Okay.
LVA in Deutschland.
Und Sie waren ja wenig begeistert davon, dass der Roland gesagt hat, so, lieber Papa, ich werde jetzt Rennfahrer. Warum eigentlich?
Ja, ich bin in der Sozialversicherung gewesen und habe natürlich die sichere gesehen oder die Sicherheit gesehen und habe gesehen, wenn er die HTL fertig machen würde und dann den Weg zum Ingenieur antrete, Diplom-Ingenieur, dann hätte er einen sicheren Posten gehabt. Aber so war das natürlich eine sehr unsichere Sache, aber es ist alles zusammengekommen. Unser Haus war vis-à-vis von der kleinen, dann noch sehr kleinen Garage von Walter Lechner Senior. Und da ist er natürlich schon immer rüber und hat dort herumgenosert, sagen wir, und wollte heute halt immer schon ein bisschen mithelfen, mitschrauben. Und dann hat er eben noch Abdienung des Bundesheeres, hat er eben versucht, bei Lechner anzuheuern, beziehungsweise hat auch dann dort zum Schrauben angefangen, auf Deutsch gesagt, und ist dann eben auch als Instruktor auf dem Salzburgring in der Lechner Racing-Schule tätig gewesen und später in der Russell, James Russell
Racing-Schule,
Rennschule.
Ich kann mir vorstellen, Herr Ratzenberger, wenn sich ein Sohn so konsequent dem widersetzt, was sein Vater für ihn eigentlich eher vorhätte, dass das dann und wann auch für ein bisschen Konfliktpotenzial sorgt. War das damals so?
Nein. Naja, jetzt steht meine
Frau daneben. Ich höre die Frage Ratzenberger im Hintergrund, ja.
Ja, und sagt nein.
Ja, stimmt doch. Nein, ich will ja gar nicht reden, reden wir weiter. Aber das stimmt nicht, weil wir haben ja gar keine Chance gehabt und haben uns nicht dagegen gestellt. Er war ja weg nach dem Bundesheer, was hätten wir machen sollen? In Anketten? Nein, wir haben ihm überhaupt nichts hinweggelegt.
Was ist dann? So, Sie haben ja mehrfach.
Das Zwischenspiel.
Sie haben ja mehrfach erzählt, Herr Ratzenberger, dass eigentlich, als der Roland dann in Japan war, und das müssen wir vielleicht für unsere noch jüngeren, großteils jüngeren Podcast-Hörer ein bisschen erklären, es war natürlich die Zeit lange vor einer E-Mail und lange vor Handys und Instagram und weiß der Geier was alles, war Ihre einzige Schnittstelle zu Ihrem eigenen Sohn eigentlich der Gerhard Kundschick, der darüber in den Salzburger Nachrichten geschrieben hat. Das heißt, ja, Sie haben von Ihrem Sohn mehr oder weniger jahrelang ganz wenig gehört und gesehen.
Richtig, richtig. Er hat sich sehr wenig gerührt. Nur einmal, wie er das 1000-Kilometer-Rennen in Fuji, glaube ich, gewonnen hat. Ja, da hat er angerufen und war sehr happy, dass er sehr viel Geld gewonnen hat.
Wissen Sie noch, wie viel das war?
Bitte?
Wissen Sie noch, wie viel das war?
Ja, 1 Million, aber ich weiß nicht, ob das jetzt Dollar waren oder Franken oder, na, Yen waren es nicht, das wäre zu wenig gewesen.
Ja.
Schilling weiß ich auch nicht, das weiß ich nicht.
Ja.
Jedenfalls war es viel Geld, weil sonst hätte er nicht angerufen.
Ja. Jetzt haben wir beide uns, Herr Ratzenberger, zum ersten Mal, wir haben ein paar Mal telefoniert, aber zum ersten Mal persönlich getroffen haben wir uns bei der FIA-Gala 2016, wo Sie ja eingeladen waren. Und Sie sind ja heute paradoxerweise fast öfter in irgendwie in Berührung mit dieser Welt des Motorsports und dieser Welt der Formel 1, die für den Roland alles bedeutet hat, als das damals zu seinen Lebzeiten der Fall war. Das ist eigentlich irgendwie paradox.
Ja, da muss ich schon einschränken. Ich habe natürlich auch einen Volljob gehabt in der Pensionsversicherung. Und wie gesagt, der Kontakt war ja nicht sehr oft, sodass wir auch an keinem Rennen von ihm teilgenommen haben. Bis auf ein Rennen am Salzburgring 1986 oder 85. Ich bin in den Jahren sehr schlecht. Und da haben wir gesagt, nein, das tun wir uns nicht mehr an, weil da haben wir uns fürchterlich aufgeregt, weil irgendein Teil des Formel Ford weggesprungen ist und wir haben nicht gewusst, was das ist und waren natürlich sehr in Angst, dass irgendwas passiert. Da ist er im Europa-Team gefahren. Da hat er ja ein Jahr hat er ja zusammen mit Michael Ropes die Formel Ford bestritten.
Weil Sie das Thema gerade ansprechen, Risiko, Sicherheit, Angst, die Formel 1, das hat man ja damals schon gewusst, ist das Schnellste, was es gibt sozusagen im Motorsport. Ist da bei Ihnen und Ihrer Frau auch ein bisschen die Angst dabei gewesen, wie der Roland dann gesagt hat, so, ich gehe jetzt in die Formel 1?
Nein, das war so, er hat die Mutti angerufen und hat gesagt, so, ich bin jetzt in der Formel 1. Und daraufhin hat meine Gattin gesagt, ja, ist das nicht gefährlich? Daraufhin hat er gesagt, na, mach dir keine Sorgen, das ist überhaupt nicht gefährlich, im Gegensatz zu den in Japan, wo ich mit den Flundern, auf Deutsch gesagt, herumfahren muss und in erster Linie dort sehr reiche Bubis sich austoben können und die eben auf die Sicherheit nicht zu achten. Ne? Und er war der Überzeugung, die Formel 1 ist die sicherste Formel.
Mhm. Jetzt, Herr Ratzenberger, Sie haben ja den Roland mehr aus der Ferne eigentlich beobachtet. Damals, als er besonders in Japan war und dann auch bei der Formel 1, haben Sie uns ja erzählt, Sie haben das von zu Hause im Fernsehen sozusagen geschaut. Würden Sie sagen, dass Sie zum Beispiel durch die Arbeit von Peter Lewey oder auch durch andere Interviews, durch Filme, durch Gespräche mit Menschen, den Roland als Person und das, was er gemacht hat, eigentlich erst nach seinem Tod so richtig kennengelernt haben?
Ja, das sagen Sie ganz richtig. Ich habe mich gewundert, wie ich mit den Journalisten auch in Monaco und so weiter beisammen war, was die über den Roland erzählt haben. Und ich war natürlich schon stolz, dass alle gesagt haben, er war ein ganz cleverer, netter Bursche. Und auf Englisch heißt das, glaube ich, Gui, sagen Sie dazu. Und auch die Japaner waren natürlich sehr angetan. Und vielleicht darf ich einstreuen, der japanische Manager von ihm, wenn er in Frankfurt ist zum Beispiel, fliegt er eigens, um das Grab vom Roland zu besuchen, nach Salzburg. Der war schon einige Male auch bei uns zu Hause. Ich habe auch eine liebe japanische Übersetzerin hier in Salzburg da an der Hand und dann klappt das, die Sache.
Mhm. Weil Sie das Grab gerade ansprechen, gibt es da öfter noch Besucher, die dem Roland in irgendeiner Form...
Ja, da ist immer etwas, jetzt vor kurzem hat wieder jemand einen kleinen Ferrari hingestellt oder die Holländer stellen ihre Windmühlen hin. Und Franzosen waren da, haben eine kleine Fahne hingehängt, die, ist offensichtlich waren es Brasilianer natürlich, haben eine große brasilianische Fahne hingehängt. Also wir erleben öfters das, was am Grab steht, was jemand ablegt.
Okay. Ja, Peter. Und,
ja.
Sie können gerne weitersprechen, Herr Ratzenberger.
Ja. Nein, mit dem Grab haben wir insofern ein bisschen ein Problem, weil das Grab nicht am Kommunalfriedhof, also am Zentralfriedhof in Salzburg ist, sondern am Max-Kleaner-Friedhof, also in Max-Klean. Und die Leute, insbesondere die Japaner, gehen natürlich zum Zentralfriedhof. Und die in der Verwaltung sagen schon über, Jesus, sag's doch endlich einmal den Leuten, dass das Grab vom Roland Ratzenberger in Max-Klean ist. Also solche Dinge passieren natürlich auch.
Okay, da haben wir hoffentlich, leisten wir damit dem Podcast ein bisschen Aufklärungsarbeit dafür.
Ja.
Peter, kommen wir noch einmal zum Film an der Stelle. Der Film dauert gut 40 Minuten, aber das ist schnell abgespielt, aber ein bisschen länger gemacht wahrscheinlich. Wie viele Stunden hast du da ein bisschen Buch geführt, hast du reingesteckt, wie viele Interviewstunden gefilmt und so weiter?
Ja, die Zeit, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Ich habe, also wie gesagt, die ganze Recherchearbeit war ja eigentlich, muss man ja sagen, die größte Arbeit, weil natürlich auch Kontakte nach Japan, nach England und so weiter nötig waren, weil der Roland Ratzenberger ja auf der ganzen Welt Rennen gefahren ist, bis er dann endgültig dann in der Formel 1 gelandet ist. Und also mit Japan telefoniert, mit Engländern. Ich bin nach England geflogen für Interviews und so weiter. Also ja, insgesamt, ich glaube, die Arbeit am Film, am Zusammenschneiden mit den Interviews waren gute 6 Monate, 5,5 Monate. Und und die Recherchearbeit, das waren bestimmt 3,5, 4 Jahre. weil es natürlich auch so ist, heutzutage, Gott sei Dank, über das Facebook, es gibt doch, also die Generation von Roland Ratzenberger, die sind noch im Facebook, ja, bei den Jüngeren, ich glaube, bei unserem Alter geht's noch, die ganz Jungen sind auch nicht mehr im Facebook, aber eben die ganzen ehemaligen Rennfahrer waren da zu finden, aber bis dann mal eine Antwort kam, ja, beim Teamchef zum Beispiel vom Roland, mit dem ich auch mal telefoniert habe, hat 3,5 Jahre gedauert, bis er die Nachricht, die ich ihm über Facebook geschrieben habe, gelesen hat. Und das ist die mühsame Arbeit gewesen, auch auf die Antworten zu warten, die Leute zu überzeugen, dass meine Arbeit ehrlich ist, dass ich nicht als verdeckter Ermittler unterwegs bin, der jetzt herausfinden will, was da beim Roland Ratzenberger passiert ist mit dem Unfall, mit dem Auto, dass ich nicht auf eine Sensationsstory warte, sondern dass ich wirklich in enger Zusammenarbeit mit der Familie recherchiere und einen ehrlichen Film machen will, der wirklich vor allem die Erinnerungen an den Roland und seine Geschichte erzählt und zeigt.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall, auf meinsportpodcast.de.
Ich habe ja beim Schauen gestern Abend, also wir haben vor allem 2 Sachen wirklich gut gefallen. Das eine ist die Footage im VW Käfer, wo ich mich gefragt habe, wo kommt die bitte her? Wer hat in den 70ern oder 80er Jahren sowas gefilmt und wie?
Ja,
also
das war der Herr Ratzenberger. Und das ist, sagen wir mal, das gibt dieser ganzen Roland-Dokumentation natürlich einen sehr persönlichen Touch. Weil offizielles Bildmaterial, was auch schwierig ist zu bekommen, das ist ganz schön für eine Dokumentation. Das haben aber vielleicht auch mehrere Leute schon gesehen, die Bilder vom Unfall zum Beispiel oder sowas. Mir ging es aber darum, vor allem diese Super 8 Filme damit reinzubringen, die wirklich den Roland von ganz frühen Jahren zeigen, wie er da eben am Salzburgring als 13-Jähriger nach seiner Firmung da sich den Salzburgring gewünscht hat als Geschenk und dort sitzt und gespannt die Autos anschaut oder wie er da eben mit seinem Käfer einen Rundkurs bei einem Bauern angemietet beziehungsweise geliehen hat, ja, um einfach seine Rennfahrerambitionen da ein bisschen zeigen zu können. Und da sind ja die Eltern auch drauf zu sehen, beziehungsweise die Mutter, wie sie den Roland dann abschleppt mit ihrem Käfer. Und die sind von unschätzbarem Wert, die Aufnahmen. Und deswegen haben wir auch entschieden, dass die da unbedingt mit hineingehören.
Mhm. Und das Zweite, was mir gut gefallen hat oder was gut gefallen ist, vielleicht das Falsche, aber was ich bemerkenswert fand, war der Teamkollege, mit dem du das Interview gemacht hast, Name jetzt ehrlicherweise entfallen, kurzzeitig. Ja, genau. Der dann auch zugegeben hat, sozusagen, dass er damals eine Absprache mit dem Roland gebrochen hat und gesagt hat, er hat danach nie wieder mit ihm gesprochen. Gilt dieses nie wieder mit ihm gesprochen tatsächlich bis Imola, also bis zum Tod im Endeffekt?
Ja, tatsächlich. Wir haben uns ganz, ganz, wir sind auch befreundet mittlerweile Und wir haben uns ganz oft getroffen und mit jedem Mal, wo wir uns getroffen haben, sind wir der ganzen Roland-Geschichte ein bisschen näher gekommen. Und eigentlich tatsächlich am Tag des Interviews haben wir dann noch mal kurz vorher besprochen, um was es geht und in welche Richtung meine Fragen gehen. Und eigentlich da kam das dann so wirklich raus, dass diese Verbindung der beiden Teamkollegen dann ungut auseinandergegangen ist, weil die beiden oder weil er quasi diese Absprache gebrochen hat. Also nur um kurz das zu erklären, es war am Salzburgring ein Rennen. Natürlich der Roland Ratzenberger, was er vom Lechner gelernt hat, diese Arbeit, diese PR-Arbeit, ja, sich gut verkaufen zu können, die richtigen Journalisten anzusprechen, die ihn dann auch fördern. Da war er natürlich sehr bedacht und wollte am Salzburgring die versammelten Journalisten, die er angerufen hat und herbestellt hat, mit einem Sieg überraschen, beziehungsweise von seiner Leistung eben überzeugen. Und deswegen war mit dem Teamkollegen abgesprochen, pass auf, das ist mein Rennen. Ich habe hier die ganzen Leute eingeladen. Sei so gut, wenn es so ausgeht, dass ich vorne liege und wir haben noch 5 Runden, dann lassen wir es bitte so. Also wer sich mit Formel 1 auskennt, das ist eine ähnliche Geschichte wie mit Didier Pironi und Gilles Villeneuve in Imola 1982. Genau die gleiche Nummer. Wer vorne liegt, soll vorne bleiben. Und der Pironi hat sich nicht dran gehalten. Ja? Und so kam das, dass die dann, dann war natürlich der Roland stinksauer. Und hat gesagt, was soll ich denn da? Ich muss doch zeigen, dass ich was kann. Ich habe doch höhere Ambitionen. Und tatsächlich hat dann der Michael Rupp das auch erzählt, dass sie sich zwar 1, 2, 3 Jahre später mal in der Formel 3 auch begegnet sind und der Roland nicht mehr guten Tag gesagt hat. Also das scheint ihn wirklich tatsächlich so es gekränkt zu haben, damals diese Aktion, dass er mit dem Michael Rupp kein Wort mehr geredet hat bis Imola. Mhm.
Oder meine Gene. So bin ich auch so.
Sind Sie nachtragend, Herr Ratzenberger, würden Sie das so sagen?
Na, nachtragend nicht, aber manchmal habe ich ein Gedächtnis wie ein Elefant.
Mhm. Ja. Jetzt sind es Geschichten wie diese aus dem Film, Herr Ratzenberger, die, nehme ich an, Sie wahrscheinlich zu Rolands Lebzeiten gar nicht gewusst haben. Und da andere Geschichten, so wie zum Beispiel, das heißt ja, Sie haben ja selbst eingangs gesagt, er wird oft als Nobody so bezeichnet im Kontext von Imola 94. Wenn man sich ein bisschen mit seiner Karriere auseinandersetzt und wie er das hingeschafft hat in die Formel 1, wird einem sehr schnell klar, dass der Roland Ratzenberger sehr wohl recht viel Talent mitgebracht hat. Was mich jetzt frage im Kontext, wenn Sie so all die Jahre Revue passieren lassen, jetzt nach seinem Tod, mit unfassbar vielen Begegnungen, mit unfassbar viel Material, das Sie wahrscheinlich gesehen haben. Hat es da auch Momente gegeben, wo Sie dann mal irgendwas erfahren haben über den Roland, wo Sie dann ein bisschen feuchte Augen gekriegt haben?
Ja, das war eigentlich jetzt in den letzten Tagen in Imola. Da haben wir die Michaela Schäfer getroffen, eine Frau, die in Japan mit dem Roland sehr eng beisammen war und die hat mir Sachen erzählt, die wir überhaupt nicht gewusst haben. Ich habe sie auch nicht gekannt und das war wirklich für mich momentan das Berührendste in Imola überhaupt. Und wir haben uns natürlich abgesprochen, dass sie kommt. Ihr Gatte arbeitet ja bei Toro Rosso. Und also es war, ich weiß nicht, nasse Augen kriegen, das ist bei mir ein bisschen schwierig.
Wollen Sie uns auch mitnehmen, welche Geschichten das waren oder ist das was zu Persönliches?
Ja. Die waren in Japan immer beisammen, deswegen, weil sie auch eine Dolmetscherin war. Und da haben sie natürlich alles ausgetauscht. Und sie hat mir zum Beispiel erzählt, dass der Roland geplant hat, eine Party in der neuen Wohnung. Von dem haben wir überhaupt nichts gewusst zum Beispiel. Und es waren einige Dinge, sehr private Dinge, die wir da ausgetauscht haben.
Mhm. Wenn Sie reden von Party in der neuen Wohnung, meinen Sie dann die in Salzburg oder wo er in Japan gelebt
ja,
hat?
Ja, nein, in Salzburg natürlich.
Okay, in der ja Sie und Ihre Frau heute leben, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, genau, damit lebt natürlich der Roland mit uns automatisch, mit uns. Und die Wohnung ist eine wunderbare Wohnung mit sehr schöner Aussicht, sonst hätten wir sie eh nicht genommen, weil wir ja unser Haus am Heuberg gehabt haben und auch mit schöner Aussicht. Und wir haben aber ein Jahr überlegt, die Wohnung zu beziehen und einzurichten, weil eingerichtet war sie nicht. Es war nur, die Bäder waren fertig, die Sauna war fertig und so weiter. Es ist eine wunderbare Wohnung mit Tiefgarage dabei und drei Terrassen, 250 Quadratmeter Nutzfläche, dass man einen Begriff hat. Und direkter Blick auf den Hausberg von Salzburg, auf den Untersberg.
Und im Keller dieser berühmte Raum, wo Sie haufenweise ja. Memorabilia, Zeitungsausschnitte und so weiter vom Roland haben. Was sind denn da so die bemerkenswertesten Stücke, die da in Ihrem Keller schlummern?
Ja, wir haben eine komplette Figur mit Anzug, Helm natürlich und Handschuhe und Schuhe und dann einige Helme. Wir haben ja schon einiges abgegeben, weil auch ein Mann, mit dem wir uns inzwischen befreundet haben, der heißt Gerhard Menzinger, hat eine Grand Prix-Kollektion, die liegt aber in der Steiermark, in Lamnach heißt das, und dem haben wir auch einige Dinge zur Verfügung gestellt, weil wir der Meinung sind, wenn wir mal nicht mehr sind, dann werden sich unsere zwei Töchter für die Sache kaum interessieren. Und es wäre sehr, sehr schade, wenn diese Dinge in falsche Hände kommen.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de.
Peter, du hast ja vor dem jetzigen Film, der heute angelaufen ist auf Amazon Prime, mir vor einem Jahr schon einen Trailer geschickt, den wir damals auch verbreitet haben. Also so eine Art Vortrailer. Genau. Und das ist die Brücke zu diesem Keller vom Herrn Ratzenberger. Weil du hast da, und das hat mich total berührt, also alle, die zuhören und kann ich nur empfehlen, nicht nur den Film schauen, das lohnt sich auf jeden Fall, sondern auch diesen Trailer nochmal raussuchen, wo du quasi den Overall vom Roland mit einem Foto von ihm drin und so Klaviermusik, also das ist wirklich Gänsehaut. Dieser erste Trailer hat ja jetzt beinhaltet jetzt ganz andere Stimmen und Interviews und so, als eigentlich dann im Film vorkommen. Sind das die zwei getrennten Projekte, die du angesprochen hast, wo du einmal was für die Familie schon gemacht hast? Oder wie kommt das?
Nee, es war tatsächlich dieses Video, was du ansprichst vor einem Jahr, war tatsächlich sollte so ein Einstieg sein für eine offizielle Dokumentation. Die hat tatsächlich mit dem ersten Film gar nichts zu tun. Und auch mit dem jetzigen Film nicht, sondern so ein Interimsprojekt. Und ich habe mir überlegt, wie könnte man so einen Roland Ratzenberger Film beginnen? Was müsste man zeigen? Oder das war so meine erste Idee. Und deswegen auch diese ganzen Helme und sind, glaube ich, auch die Handschuhe zu sehen, die alten Pokale oder ein Pokal ist zu sehen, weil natürlich diese ganzen Gegenstände, wenn man sich ein bisschen auskennt mit der Karriere, natürlich auch Geschichten erzählen, ja. Also so einen Helm in der Hand zu halten, den Helm anzuschauen und sich zu überlegen, welche Rennen er damit bestritten hat, welche Rennen er gewonnen hat, auch in Japan. Das sind ja Gegenstände, die erzählen ja die ganze Geschichte. Und das war so die Idee, die in so einem kleinen, ja, in so einem kleinen Rückblick oder Ausblick auf Rolands Karriere damit einzubauen.
Da gibt es übrigens, weil wir gerade über diese Memorabilia sprechen, eine herrliche Geschichte, die ich gestern im Flieger aus Baku zurückgehört habe. Und zwar bin ich geflogen gemeinsam mit dem Kollegen Hausleitner vom ORF und wir haben eben gesprochen über den Leberer Josef, der auch am Hangar 7 mit Ihnen war, Herr Ratzenberger, gestern. Ja, und der Josef hat dem Ernst vor einigen Jahren in einem ORF-Interview eine herrliche Geschichte erzählt, nämlich die ganzen, ob er irgendwelche Gegenstände, hat er ihn gefragt, vom Sender zu Hause hat. Und der Joe Leberer hat gesagt, ja, was er sich immer mitgenommen hat, sind die Handschuhe, die alten abgenutzten Handschuhe von Ayrton Senna. Also das wären heute unfassbar wertvolle Dinge. Und der Joe Leberer hat die mit nach Hause genommen und seiner Mutter gegeben. Die hat sie zur Gartenarbeit verwendet. Oh. Also wenn man die auf eBay heute versteigern würde, richtig, da würde man wahrscheinlich Zehntausende Euro damit verdienen. Herr Ratzenberger, vielleicht, wir kommen langsam zum Ende. Wie geht's Ihnen heute mit diesem Thema Roland Formel 1, 25 Jahre danach? Sie haben ja eingangs schon gesagt, das ist sachlich. Aber gibt's dann schon noch Momente, wo Sie auch mal ein bisschen emotional werden oder auch Ihre Frau, wenn vielleicht schon nicht Sie selber, und wo es immer wieder was Neues gibt, was dazukommt? Weil das muss Ihnen ja eigentlich so gehen, glaube ich.
Ja, es ist natürlich klar, dass solche Dinge schon emotionell belasten. Und wie uns der Peter den fertigen Film gezeigt hat, ist natürlich schon auch eine sehr große Traurigkeit bei uns aufgekommen. Noch dazu war unser Enkel, Tochter auch dabei. Und also die ganze Aktion auch, die mein Jugendfreund, der Chef vom Progress-Werbung ist, gemacht hat, jetzt mit den Posters, das ist natürlich alles belastend schon. Also das kann man nicht einfach wegschieben. Aber ich habe immer gesagt, wenn auch Freunde mich irgendwie kritisiert haben, dass ich versuche, immer für Roland irgendwie in Erinnerung zu bringen, habe ich gesagt, fragt einmal oder schaut einmal, wie viele Leute das noch sowas jahrelang auf der Couch liegen. Für mich ist das halt die Aufarbeitung dieses großen Unglückes.
Da erinnere ich mich ja dran an das Vorgespräch vor unserem Interview damals, weil wir wollten uns ja eigentlich treffen, das haben wir dann aber terminlich nicht geschafft. Ja. Und ich habe sie gefragt, wie können wir reden? Wir haben so quasi die Spielregeln ein bisschen definiert. Und sie haben dann zu mir gesagt, kann ich mich sehr gut dran erinnern. Wissen Sie ja nicht mehr voll, für mich ist wichtig, dass sich die Leute an den Roland erinnern.
Genau. Und das ist der ganze Hintergrund und auch der Hintergrund dafür, dass wir den Peter wirklich voll und voll ganz unterstützt haben. Oder auch jetzt noch unterstützen, wenn er irgendwas braucht.
So, dann schließen wir langsam ab. Peter, die letzte Frage geht an dich. Der Film läuft auf Amazon Prime. Wird es in Zukunft vielleicht irgendwann auch andere Möglichkeiten geben, für alle Nicht-Prime-Abonnenten den zu sehen?
Ja, also ich tatsächlich bin ich schon gefragt worden, auch über befreundete Journalisten, ja, es muss doch eine englische Version geben und es muss Untertitel geben und wir verstehen nichts. Es ist nur Deutsch und das muss man doch, also auch für die Engländer und für die Italiener irgendwie, jetzt auch in Imola, wo wir geredet haben, zugänglich machen. Und also ich werde sicher darüber nachdenken, eine Version herauszubringen, die man dann entweder im Fernsehen zeigen kann und mit Untertiteln oder irgendwie eben so anderweitig noch veröffentlicht, dass einfach noch mehr Leute dann auch, wie soll ich sagen, also fremdsprachige Leute auch diesen Film dann sehen können.
Ich habe ihn gestern gesehen, ich kann es nur noch einmal wiederholen, unbedingt anschauen. Es sind gut 40 Minuten, die sich wirklich lohnen, weil man gerade auch über diesen Roland Ratzenberger etwas erfährt. Und auch für mich, der sich wahrscheinlich mehr als der Durchschnitts-Formel-1-Fan mit der Thematik auseinandergesetzt hat, auch für mich waren da echt spannende neue Geschichten dabei. Peter, an der Stelle recht herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Herzlichen Dank für die Einladung, ja.
Ganz besonderen Dank natürlich dem Herrn Ratzenberger und seiner Frau.
Ja, spontan eingesprungen, meine Frau.
Ich wünsche Ihnen beiden alles Gute. Weiterhin hoffe noch ganz viele Jahre in der Pension. Und das Schlusswort spricht jetzt der Kevin.
Vielen Dank. Vielen Dank auch dir.
Danke vielmals.
Danke euch, Ihnen und euch allen, Ihnen fürs Mitmachen. Christian, vielen Dank auch dir für dieses tolle Interview. Ich habe begeistert zugehört und am liebsten würde ich noch weitere 3 Stunden zuhören. Vielleicht können wir uns ja irgendwann alle nochmal zusammen tun und noch ein bisschen weitersprechen. Ich hoffe, euch zu Hause oder wo auch immer ihr diesen Podcast gehört habt, es hat euch gefallen. Dieser Blick zum 25. Todestag von Roland Ratzenberger, der lange Weg zum kurzen Glück für alle Amazon Prime Video Abonnenten, abrufbar 41 Minuten dauert dieser wunderbare Film von Peter Lewey und möchten wir euch herzlich ans Herz legen. Und ich hoffe nach wie vor, dass ihr das genauso gut wie wir findet, dass wir einfach auch mal über Roland Ratzenberger gesprochen haben. Und es werden viele über Ayrton Senna sprechen, aber wir haben uns bewusst dazu entschieden, einmal Roland Ratzenberger hier in den Fokus zu rücken. Den Fokus, den er verdient hat. Mein Name ist Kevin Scheuren. Christian Immervoll ist der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany. Wir hören uns nächste Woche wieder zur nächsten regulären Ausgabe. Dann werden wir über den großen Preis von Spanien sprechen, da vorausschauen und das mit einer kurzen Baku-Rückschau verbinden. Ich denke, das, was wir heute gemacht haben, hat seinen eigenen Platz verdient, seine eigene Woche hier auf meinsportpodcast.de. Bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal gilt wie immer nur eins. Keep racing.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.